The Winehood Way.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Winehood Way. Hier sind Linda
und Andreas.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir darüber sprechen, wie wir bei Winehood Unfallmanagement betreiben.
Kein schönes Thema.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Keiner hat gern Unfälle, schon gar nicht mit dem Auto. Wie häufig kommt es denn vor?
Ja, ist ganz schwierig, das zu beziffern. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, aber es ist natürlich nur so ein Gefühl, es ist so monatelang ruhig und dann gibt es so diese eine Woche, in der dann irgendwie 3 oder 4 Schäden passieren und dann denkst du wieder, es hört überhaupt nicht auf und du kommst aus dem Loch überhaupt nicht mehr raus. Es ist wirklich schwierig zu sagen und schwierig zu beziffern. Es ist kein schönes Thema, aber es passiert. Ja? Wir sind täglich unterwegs, machen Tausende von Kilometern mit unseren Fahrzeugen und natürlich gibt es da mal einen Kontakt mit dem anderen Fahrzeug. Ja? Also es kann immer was passieren.
Oder sonstigen Gegenständen. Also ja. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe ja direkt mit 18 mit frischem Führerschein. Hast du
das Auto gegen die Laterne gejagt oder wie war das?
Ja, ich habe meine eigene Straßenlaterne in Coburg, wo ich herkomme ursprünglich. Die hat meine Versicherung bezahlt.
Ja, ich habe auch tatsächlich, ich war 18 oder 19 Jahre alt, habe mein Auto geparkt, in Anführungszeichen, habe aber vergessen, die Handbremse anzuziehen. Bin dann in ein Gebäude und habe aus dem Gebäude aus dem Fenster geschaut und habe nur gesehen, wie mein Auto über den Hof rollt.
Oh Gott, das ist mir aber ja auch noch passiert. Auch mit 18. Da habe ich einen Sommerjob gehabt nach dem Abi. Und es war der letzte Arbeitstag. Und ich habe die Handbremse nicht angezogen und mein Auto ist rückwärts gegen einen Baum gerollt. Und ich habe das Geld, was ich die 6 Wochen über verdient habe,
hast du gleich wieder investiert.
Komplett in die Reparatur der Heckscheibe stecken müssen.
Oh je, meine.
Ja.
Na, da weißt du, wofür du das gemacht hast, ja.
Gut, dass wir keine Paketzusteller sind.
Mhm. Ja, es ist schon auch besser, dass ich nicht täglich ausfahre. Also, ja.
Ja. Ja, dabei hat sich dein Fahrstil ziemlich verändert. Also, du bist ja wirklich
ein sehr gemütlicher, sicherer Autofahrer geworden.
Ja, also mich macht es teilweise wirklich wahnsinnig.
Weil ich zu langsam war?
Ja. Also manchmal denke ich, mein Gott, wie lange brauchen wir für die Strecke? Und dann frage ich mal so vorsichtig nach.
Naja, aber ich bringe halt alle sicher ans Ziel und es ist eine gemütliche Fahrt, ne?
Ja, okay. Sicherheit ist auf jeden Fall wichtig, ja.
Definitiv.
Genau. Was du mir auch schon berichtet hast und was ich jetzt als Einstieg eigentlich auch ganz spannend finde, ist, wie viele falsche Schadensmeldungen es gerade mit Transportern gibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, du meinst, dass jemand behauptet, wir wären ihm rangefahren und so. Ja, also da gibt es echt so die ein oder andere Story. Also, es ist natürlich so, man sieht unseren Fahrzeugen an, dass sie viel gefahren werden. Ja, ich meine, wir haben Fahrzeuge, die haben 500.000 Kilometer drauf. Ja, und natürlich haben die Linkskratzer und Rechtskratzer und die neueste Stoßstange haben sie auch nicht. Und da sind halt einfach verschiedene Schäden drauf. Die passieren nicht, also ich würde fast sagen, die meisten Kratzer, die passieren nicht mehr unterwegs, sondern die passieren eher bei uns im Depot, weil da so millimetergenau aneinander rangiert wird und die Fahrzeuge immer wieder ans Fließband gepackt werden müssen. Da platzt ja alles aus allen Nähten in unseren Depots, ja.
Also das, wenn man mal gesehen hat, das wäre mein absoluter Einparkalbtraum.
Ja, genau. Also das wäre auch nicht, also absoluten Respekt vor unseren Rangierern, ja. Aber darüber wollen wir ja gar nicht reden. Jedenfalls gibt es oft immer wieder diese Situationen, wo sich dann entweder ein Bürger bei uns meldet oder auch sogar die Polizei und dann sagt, ja, also ihr Auto soll gegen das und das Fahrzeug gefahren sein oder gegen diese Mauer, die haben Weinhut-Logo gesehen und deswegen melden sie sich jetzt und wir werden dafür verantwortlich. Erster Schritt, den wir machen, ist natürlich ins Telematiksystem schauen und zu schauen, ob da irgendwie im GPS was passt, ja. Und ja, tatsächlich, in den meisten Fällen sieht man nichts, weil unsere Leute natürlich das reporten, wenn sie wo dagegen fahren, ja. Die bleiben stehen, die rufen Disponenten an. Wenn kein Unfallgegner auffindbar ist, dann rufen sie bei der Polizei an, melden das und dann geht der Arbeitstag weiter. Aber ja, es gibt die Situation, wo behauptet wird, dass wir verantwortlich gewesen wären und wir waren es nicht.
Also Telematiksystem heißt, ihr seht in Echtzeit und könnt es auch im Nachhinein überprüfen, wo sich jedes eurer Fahrzeuge befindet und
ja, wann. Zu welchem Zeitpunkt, zu welcher Sekunde. Ja, und natürlich können wir das auch 2-3 Monate zurückverfolgen oder 2 Jahre und wissen genau, wann welches Fahrzeug wo war. Ich habe eine Story, das war wirklich super crazy. Da ist in ein geparktes Fahrzeug jemand reingefahren. Der hat das von vorne so ziemlich eingedrückt. Also da war wirklich so Kühlergrill und Motorhaube ziemlich eingedrückt. Mhm. Und eine Nachbarin meinte aus dem Küchenfenster gesehen zu haben, erster oder zweiter Stock, dass wir das gewesen seien, weil war ja ein Weinhut-Logo auf dem Auto und hat das dann natürlich der Polizei gemeldet. Die Polizei hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, ja, also hier wird gesagt, ihr wart's das und so weiter. Und dann haben wir natürlich die Daten geprüft. Also erst einmal in unserem Fahrzeug war nichts erkennbar. Im Telematiksystem haben wir gesehen, dass wir da waren zu dem Zeitpunkt, mhm, aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Aber man kann sogar erkennen, auf welcher Straßenseite das
Fahrzeug ist. Genau, weil der Paketzusteller war auch in die Einfahrt reingefahren. Also auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Also es ist auch innerhalb von so einer Einfahrt passiert. Und dann ist halt total witzig, man sieht quasi, weil wir haben ja Dashcam in unseren Autos, man sieht auf dem Video, wie der, der den Unfall verursacht, flüchtet. Also, der schaut sich das an und geht halt dann. Ja?
Der ist auch noch ausgestiegen.
Ja, genau. Also, der ist ausgestiegen, hat sich praktisch die eingedrückte Motorhaube angeschaut. Und ich meine, unser Mitarbeiter, der hat das nicht kapiert, was da drüben passiert, weil der hat natürlich sein Paket zugestellt, war vielleicht beim Kunden im Haus, ja, whatsoever, und ist natürlich weitergefahren, weil der schaut dann nicht da 100 Meter auf die andere Straßenseite in die Einfahrt rein und so weiter und so fort. Und ja, dann haben wir halt der Polizei gesagt, ja, also wir waren es nicht, aber wir könnten helfen bei der Aufklärung.
Und dann haben die den auch gefunden mit Hilfe des Dashcam-Videos?
Keine Ahnung. Sie haben alle Daten angefordert, wir haben alles verschickt und nie wieder was davon gehört. Wir waren ja nicht involviert in den Fall dann. Ja,
ja, krass, aber das sieht man mal wieder, wie wenig aussagekräftig auch so eine Zeugenaussage sein kann.
Ja, brutal. Und vor allem, also ich weiß ja nicht, ne? Unser Auto ist auch zerkratzt natürlich. Also die haben so einen Hecktritt hinten. Jetzt gut, ich meine, wenn dann da ein unfallanalytisches Gutachten kommt, das jemand ganz genau anschaut, dann kann man schon rausfinden, vermutlich, dass wir es wirklich nicht waren. Mhm. Aber das kann erstmal schon einen ganz falschen Track nehmen.
Ja. Ja, und ich kann mir schon auch vorstellen, weiß ich nicht, wenn die da an ihrem Küchenfenster jeden Mittag rausschaut und immer das, wie du schon sagst, beschädigte Weinhutfahrzeug sieht, dass dann das dann sich, so...
Oh mein, die müssen rumfahren.
Ja, nee, aber dass das einfach so im Kopf abgespeichert ist, dass sie sich wirklich eingebildet hat. Also, weil ich gehe jetzt mal davon aus, das war nicht mutwillig, sondern dass sie wirklich dachte, das muss das gewesen sein.
Ja, das kann sein.
Aber gab es da nicht auch mal eine Story, dass sich wirklich jemand dachte, hey, komm, ich lass mir einen neuen Gartenzaun finanzieren. Irgendwas hat dich abgespeichert.
Ja, es gibt's immer wieder. Also
regelmäßig wollen Leute neue Gartenzäune. Ich übrigens auch.
Also wir haben jetzt tatsächlich gerade, haben wir einen Case, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie das ausgehen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Aber ich mache das jetzt einfach. Also wir sind von einem Kundengrundstück rausgefahren. Und das war so eine Baufirma oder so, ja. Mhm. Und die hatten da so einen sehr großen Stein, so einen Quader. Der war, würde ich mal sagen, 1,5 Meter lang, 40 Zentimeter breit, 40 Zentimeter hoch. Also es war ein wirklicher Brocken. Also kannst du ihn nicht heben, ja.
Und aus Dekoration.
Ja, genau. Und der lag halt da, ich weiß nicht, vielleicht wollte man damit mal irgendwie was machen, aber der hat da auch gar nicht hingepasst. Der lag da irgendwo so bei der Ausfahrt. Und es waren praktisch zwei so Pylonen, diese orange-weißen Kegel, ja, waren da an seine Ecken gestellt, damit man den sieht. Ja. Jetzt ist unser Mitarbeiter aus der Einfahrt rausgefahren und hat das ein bisschen zu eng genommen und hat praktisch die eine Pylone gegen den Stein gedrückt. Die hat sie so leicht geschoben, dann hat er dagegen gedrückt und dann ist die Pylone halt so gesplittert oder kaputt gegangen.
Okay.
Und natürlich gesagt, ja klar, Pylone bezahlen wir. Und jetzt sagen die aber, der Stein ist kaputt.
Der Stein und, wurde von der Pylone beschädigt.
Ja, also nee, der Stein, also sie sagen, der Stein ist kaputt und er muss ersetzt werden. Und ich habe auch jetzt immer noch keine Erklärung, was genau kaputt ist. Er ist nicht gebrochen, es ist auch nichts abgesplittert, er ist auch nicht zerkratzt oder so, weil es ist ein Stein. Ja? Also selbst wenn das Auto, also wenn der Stein und das Auto Kontakt gehabt hätten, dann wäre das Auto kaputt, ja, und nicht der Stein, weil das ist ja nur so ein Sandwich-Koffer mit irgendeinem so GFK-Material. Das gibt natürlich nach. Und ja, sie schicken eine Rechnung für den Stein. Und da sage ich halt, nee. Also das muss ich halt an der Versicherung geben, dann müssen die streiten. Aber das kann ich also nicht akzeptieren, jetzt, dass ich das selber reguliere, weil die Pylone, die bezahle ich ihnen natürlich. Aber mit dem Stein, da weiß ich nicht weiter. Und da habe ich dann schon oft das Gefühl, ja, man will halt dann einfach irgendwie Geld verdienen oder denkt dann, ja, mei, das ist eh bloß so eine Transportfirma, die hat eine Versicherung, da reichen wir jetzt mal was ein und dann geht schon irgendwie was. Ja. Aber da muss man sich wehren dagegen.
Ja, auf jeden Fall. Wie lange habt ihr jetzt die Dashcams und auch das Telematiksystem?
Also Telematik haben wir seit 15, 16, 17 Jahren, also
Okay, schon lang.
schon ewig. Das begann halt damals damit, dass du so einen GPS-Tracker hattest, den hast du an deine Batterie angeklemmt und dann hat der halt alle 20 Sekunden ein GPS-Signal geschickt. Und dann hattest du halt so Datenpunkte auf einer Karte. Das war alles. Und du hast gesehen, ist der Motor an, ist der Motor aus, weil halt Strom durch die Batterie geflossen ist. Jetzt haben wir schon ein sehr komplexes Telematiksystem, das richtig viel kann. Und die Dashcams, die haben wir seit 2020. Also auch schon, ja. Jetzt dann 6 Jahre.
Und was würdest du sagen, wie hat das jetzt euer Unfallmanagement verändert? Also ist da jetzt wirklich viel aufgefallen? Ich meine, du hast jetzt gerade ein paar Beispiele genannt, wo man wirklich vielleicht teilweise am Ende auch drauf gekommen wäre, nee, ihr wart's gar nicht. Aber was denkst du, wie viele fehlerhafte Schäden wurden dadurch verhindert?
Also, die Dashcams haben massiven Einfluss genommen, weil du natürlich jetzt dabei bist. Was hattest du vorher? Du hattest den Unfallgegner, du hattest deinen Mitarbeiter, hattest zwei Aussagen, vielleicht noch einen externen Zeugen, der irgendwie das von außen gesehen hat. Aber jetzt hast du eigentlich das Objektivste, was es gibt, ja, eine Kamera, Bilder und kannst dir das einmal anschauen, das analysieren.
Also nicht nur, wenn ihr zu Unrecht beschuldigt werdet, sondern auch, wenn tatsächlich was vorgefallen ist und man einfach schaut, okay, wie ist es konkret
Ja,
passiert?
natürlich, da kannst du gleich Fehler viel besser erkennen und was abstellen.
Okay.
Und natürlich, also, was richtig krass ist, was es tatsächlich an Fahrerfluchten gibt.
Ja, wie du gerade das Beispiel auch genannt hast, mit dem Unfall auf der anderen Straßenseite, habe ich mir gedacht, ja krass, dass der aussteigt, sich das anschaut, wo ihn ja diverse Zeugen hätten sehen können und dann trotzdem zurück in sein Fahrzeug geht und einfach weiterfährt.
Ja, also da könnte ich dir jetzt sofort 3, 4 Videos raussuchen, wo das mit unseren Autos passiert. Also unser Paketzusteller fährt irgendwie rechts ran, parkt in der ersten oder zweiten Reihe und geht in ein Mehrfamilienhaus zum Zustellen, dauert natürlich 2, 3 Minuten. Irgendjemand setzt zurück, weil er vielleicht von einem seitlichen Parkplatz ausparkt oder weil er irgendwie von vorne die Spur ändern muss, drückt uns irgendwas ein, steigt aus, schaut nach und haut ab. Ich mache das so, ich nehme da mal ein so ein Video und poste es auf LinkedIn, wenn der Podcast rausgeht. Ja? Das müsst ihr euch echt reinziehen, das ist Wahnsinn. Und das, sowas passiert echt regelmäßig, dass uns reingefahren wird und dann wird es angeschaut und fährt er weg. Und dank der Dashcams können wir das jetzt natürlich auch aufklären und unseren Anspruch geltend machen.
Okay, Leute, wenn ihr ein Auto anfahrt, dann meldet es eurer Versicherung, sagt Bescheid und
Meldet jetzt mal dem Unfallgegner auf jeden Fall.
fahrt nicht einfach weiter, ja? Also,
Nee, unbedingt. Also das gehört einfach dazu, das muss man richtig
es
machen. Ja.
passiert ja mal. Also, wie gesagt, ich
Genau.
habe meine eigene Straßenlaterne.
Ja, jeder
Aber
macht mal einen Fehler.
ja. Okay, vielleicht spielen wir es einmal kurz durch. Es kommt zu einem Unfall. Eins unserer Fahrzeuge touchiert ein anderes Fahrzeug, wer auch immer Schuld hat. Was passiert? Ich kann mir jetzt vorstellen, es ist ja schon so, dass viele unserer Mitarbeiter nicht fließend Deutsch sprechen.
Ja, aber sie sprechen, also so viele sprechen schon Deutsch. Wenn sie nicht Deutsch sprechen, sprechen sie sehr gut Englisch.
Okay, also ist Sprache dann jetzt gar kein Thema, wenn Zusteller und potenziell geschädigter Unfallgegner aufeinandertreffen.
Ja, doch ist es schon, aber es ist meistens dann tatsächlich, dass der Unfallgegner sagt, er will direkt den Vorgesetzten sprechen, weil ihm steht ja nur ein Fahrer gegenüber und der wird den Schaden ja nicht regulieren. Also
Ah, okay.
der will eigentlich gleich schon allein von der Ansprechperson her, will der auf ein anderes Level. Also der will dann gerne mal, hey, ruf mal deinen Chef an oder lass mal da irgendwie telefonieren. Und dann meldet sich der Fahrer normalerweise bei uns im Büro oder beim Disponenten, je nachdem, in welchem Team er ist und wie der Workflow ist. Und dann hat der Unfallgegner erstmal jemanden zum Reden. Also für mich ist immer unglaublich wichtig, dass wir ganz schnell den Kontakt haben, dass der sich nicht veräppelt vorkommt, dass der weiß, okay, wir kümmern uns drum, wenn wir was kaputt machen, dann wird das auch reguliert. Wir haben auch so eine Unfallmappe im Auto. Da ist einmal ein laminiertes Papier drin für unseren Fahrer auf Deutsch, Englisch, was er alles machen muss, wenn ein Unfall passiert ist. Ja, alles fotografieren, Kontaktdaten austauschen und so weiter. Da ist ein Unfallbericht drin, der wird dann gemeinsam ausgefüllt mit dem Unfallgegner. Da ist eine Visitenkarte drin von unserem Schadensmanagement. Die kriegt er, da steht drauf, hey, tut uns leid, dass was passiert ist, rufen Sie immer hier an, dann wird sich um Sie gekümmert. Und dann haben wir da halt schon mal die erste Kommunikationslinie.
Mhm. Okay, dann ist das Fahrzeug vom Unfallgegner und auch unser Fahrzeug jetzt aber nicht so schwer beschädigt, dass die direkt weiterfahren können. Wie wird der Unfall dann abgewickelt?
Ja, wir reden dann natürlich mit dem Unfallgegner und dann ist es für uns natürlich wichtig. Ich meine, wir sind ein Logistikunternehmen mit großer Flotte. Die Versicherung für die Fahrzeuge spielt für uns eine enorme Rolle. Ja? Und ich meine, der Privatmensch mit seinem Fahrzeug, der kennt das. Ja? Du hast deinen Versicherungsbeitrag auf dein Privat-Kfz. Wenn du jetzt einen schweren Unfall hast, 20.000 Euro, dann steigt deine Versicherungsprämie nächstes Jahr nicht um 20.000 Euro, aber du wirst halt natürlich entsprechend gestuft, dass dein Versicherungsbeitrag halt höher wird. Mhm. Aber du wirst jetzt nicht nächstes Jahr die 20.000 Euro zurückzahlen müssen. Bei größeren Flotten ist es eher was anderes. Ja? Du hast eine Stückprämie pro Fahrzeug. Nicht jedes Fahrzeug hat irgendwie eine individuelle Prämie, sondern du hast eine Prämie als Unternehmen. Und dann gibt es eine sogenannte Renta. Also wie rentabel bist du für den Versicherer? Und da wird ganz einfach gegenübergestellt, hey, wie viele Versicherungsbeiträge hat der bezahlt? Also Beispiel, du zahlst 10.000 Euro Versicherung für alle Fahrzeuge deiner Flotte pro Monat, hast du 120.000 Euro Beitrag im Jahr. Dann wird es gegenübergestellt mit der Leistung, die von der Versicherung an die Unfallgegner ausbezahlt wurde. Also zum Beispiel Schadenersatz, Gutachterkosten, Gerichtskosten etc. Beispielsweise, wenn sie da im Jahr 60.000 Euro Ausgaben haben, hast du eine Rente von 50%. Dann bist du echt gut dabei als Logistiker. Normalerweise kannst du nochmal so 30% draufrechnen, die fällig werden bei den Versicherungen für, ich sag mal, Verwaltungskosten, ja, weil die müssen ja die ganzen Unfälle managen und so weiter. Und wenn du dann unter 100% bist, dann musst du vielleicht gar nicht befürchten, dass dein Beitrag irgendwie erhöht wird. Also ist das Ziel, immer eine möglichst niedrige Rente zu haben.
Okay, das heißt, wir wollen natürlich möglichst wenig Unfälle. Und wenn Unfälle passieren, melden wir es nicht der Versicherung?
Dann wollen wir möglichst wenig kosten, wenn ein Unfall passiert. Und jetzt ist es natürlich so, bei meiner Versicherung, da wollen die natürlich auch die Kosten senken. Ja? Aber die sind, sage ich jetzt mal, bestimmt nicht so motiviert wie ich als Geschäftsführer meiner Firma, die Kosten zu senken. Weil natürlich will die Versicherung auch für mich und ihre Versicherung nur das Beste und nicht das Geld irgendwie aus dem Fenster schmeißen. Also die prüfen dann schon gegnerische Gutachten und so weiter. Aber jetzt habe ich natürlich einen ganz entscheidenden Vorteil. Jetzt, wenn ich dem da reingefahren bin, ich habe dem die Beifahrertür und den Kotflügel kaputt gemacht und das ist bei mir in der Region passiert, dann biete ich dem natürlich an, dass ich ihm das komplett neu mit Originalteilen bei mir in der Werkstatt mache. Dann gebe ich ihm vielleicht noch ein kleines Zuckerl, entweder eine kleine Schadenersatzzahlung oder ich gebe ihm einen Servicegutschein für den nächsten Service oder einen Bremsenservice und dann ist das für den schon mal ultimativ interessant. Und das ist für mich als Kfz-Werkstatt, die die Teile günstig einkauft und die Mechaniker beschäftigt, natürlich viel günstiger, wie wenn der erstmal ein Gutachten bei der DEKRA für 1.000 Euro machen lässt, die dann alles irgendwie sauber aufschreibt und das dann irgendwie nach Gutachten abgerechnet wird. Und so läuft es halt normalerweise über die Versicherung. Und tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Unfallgegner, die zu uns in die Werkstatt kommen oder die mit uns das irgendwie regulieren, eigentlich am Ende viel glücklicher und viel zufriedener sind, weil sie halt einen sehr direkten Kontakt haben, wir immer sehr auf ihre Wünsche eingehen und dann ist es halt eine Win-Win-Situation. Ja. Die sind happy, weil sie gut aus dem Unfall rausgekommen sind, sich schnell um sie gekümmert wurde, alles professionell war und sie wieder ihr Auto da haben. Und ich bin natürlich happy, weil ich weniger Ausgaben hatte und nicht so eine starke Auswirkung auf meine Rente.
Okay, wir haben jetzt gerade die Unfallstelle verlassen. Unser Zusteller und der Unfallgegner sind losgefahren, haben vorher Kontaktdaten ausgetauscht und unser Ziel ist es jetzt, dass das Fahrzeug, also unseres ja sowieso, aber auch dass das Unfallgegners bei uns in der Werkstatt repariert wird, ohne dass wir es der Versicherung melden und ohne dass es irgendwo anderes zu einer Reparatur kommt, weil das einfach teurer für uns wäre. Mhm. Was passiert im nächsten Schritt?
Man telefoniert.
Wer macht das?
Das macht, je nach Abhängigkeit, in welchem Bereich das passiert ist, macht es der Teamleiter, der Supervisor oder jemand aus dem Büro. Also auch manchmal ich. Ja. Also naja, manchmal, wenn ein Unfall reinkommt, ja, Und ich mache das tatsächlich gerne. Ich lerne echt auch, also es ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, wenn du dich als Geschäftsführer entschuldigst für einen Unfall, der passiert ist. Ja, also die Leute nehmen das dann auch viel ernster und sind auch also dankbar dafür. Und manchmal gehe ich halt aus dem Büro raus und dann sagt Thomas zu mir, es ist ein Unfall passiert, ob ich den anrufen kann. Und dann setze ich mich halt ins Auto und dann versuche ich das halt zu klären. Mhm. Und dann redet man halt, ja.
Okay. Ja, also es gibt auf jeden Fall einen ziemlich klaren Prozess, wie die ganze Unfallabwicklung geregelt ist.
Ja, und ich glaube, in dem Call ist noch ganz wichtig, das ist eigentlich wie Verkaufen, wie Sales. Ja? Du musst halt schauen, was will der Gegenüber?
Ja, bitte, bitte hört euch mal so ein Telefonat an mit dem Andreas.
Also, weil du meinst nicht, du hörst mir oft genug zu, wenn ich
ja, so ein Telefonat mache. Ja, ich sitze oft im Auto und bekomme das mit. Es ist und unterhaltsam.
Was zeichnet diese Telefonate aus?
Ja, ja. Vertriebsgeschick und
ja, was heißt das jetzt bitte?
Ja, man merkt, dass es dir Freude bereitet.
Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Also es macht eigentlich keinen Spaß, einen Unfall zu heilen, den wir verursacht haben. Ja, aber es ist dann natürlich schön, wenn es irgendwie funktioniert. Aber man wird auch echt in die Pfanne gehauen. Also es passiert wirklich alles Mögliche. Du telefonierst mit dem einen Kunden, der ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir. Kann ich jetzt hier Geschichten auspacken?
Pack aus.
Also wir haben den einen Kunden, der hatte irgendwie so einen, da gibt's auf LinkedIn sogar schon ein Foto, der hatte so einen 20 Jahre alten, oder war das 18, 15 Jahre alt, I don't know, Opel Touran, VW Touran. Ich bin nicht so mit Automarken, ja. Ein VW Touran hatte er. Und dem sind wir wirklich schön in die Seite reingefahren, also Beifahrertür war kaputt, die hintere Tür war kaputt, hinterer Kotflügel, vorderer Kotflügel, das haben wir echt eingedrückt. Auto wäre ein Totalschaden. War ein älterer Herr mit Gehbeschwerden, der hing sehr an dem Auto, das war auf ihn angepasst und er hat sich gedacht, boah, er möchte einfach nur dieses Auto wieder. Was haben wir gemacht? Haben auf Kleinanzeigen ein Schrottauto gekauft, wo der Motor hinüber war, aber noch die komplette rechte Seite intakt war und haben einfach in unserer Werkstatt alles umgesetzt. Ich glaube, am Ende wäre es teurer gewesen, das Auto einfach, also den Totalschaden einfach zu bezahlen. Aber jetzt ist der Mann halt happy. Ich kann mir am nächsten Tag, kann ich mir mein Gesicht im Spiegel anschauen und alle sind irgendwie gut. Ja? Und dann gibt es die Unfallgegner, die haben halt ein Auto, das ist vielleicht 4 Jahre alt und das haben wir halt richtig schön getroffen, dass man halt genau weiß, da kommen im Gutachten halt irgendwie 6.000 Euro raus. Aber im Endeffekt sind es nur ein paar Kratzer, die man eigentlich für 1.000 Euro so grob reinigen kann. Und dann weißt du halt schon, ja, das geht komplett in die falsche Richtung, weil der wird ein Gutachten machen, der wird auscashen wollen und dann kannst du halt nichts tun. Ja, aber da hast du halt dann verloren. Ja, ist halt Schicksal. Ja, und dann gibt's aber auch die Leute, und bei so einem war's dabei, das weiß ich noch, da sind wir irgendwie im Auto nach Saal gefahren zum Spieleabend. Und da habe ich dann mit einem älteren Herrn telefoniert, dem sind wir ins Heck hinten reingefahren und haben irgendwie 25 Minuten gequatscht, ja, und er würde das gern so und so reparieren und er würde das so und so machen und keine Ahnung. Und ich habe mich auf alles eingelassen, habe gesagt, ja, okay, wir kümmern uns darum, das wird alles genauso geregelt, wie Sie das wollen. Und das war an einem Freitagabend. Und ab Montag habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben, ja, hey, Sie erreichen mich hier, melden Sie sich einfach. Hat sich der nie wieder gemeldet. Und eine Woche später kam Post von seinem Anwalt und gesagt, ja, wir waren schon beim Gutachten, wir fordern das, das und das. Und natürlich die komplette Maschinerie. Hat er natürlich ein volles Recht drauf, ja.
Wollte gerade sagen, genau. Ist natürlich sein Recht.
Genau, wir haben was kaputt gemacht, ist alles völlig fein und zahlen wir natürlich auch, wenn er sich für den Weg entscheidet. Und vermutlich hat er am Wochenende mit irgendjemandem geredet, der ihm gesagt hat, ja, hey, mach's dir doch leicht, mach so oder was auch immer. Aber ist halt schade, ja. Also trifft mich halt dann auch emotional, weil mein Buy-in war schon relativ hoch. Ich habe mich voll bemüht.
Ich habe 30 Minuten lang das Gespräch
angehört. Du saßt 30 Minuten daneben und dann ist es halt nichts geworden. Aber ja, es gibt jeden möglichen Ausgang für solche Situationen.
Ja, ja. Aber ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man möglichst viele Infos sammelt, sei es über Dashcams, sei es über diese Vordrucke, von denen du auch erzählt hast.
Definitiv.
Um einfach am Ende auch zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich bei dem Unfall passiert? Wo haben wir eine Schuld? Wo vielleicht nicht? Und das so zu einem guten Ausgang bringt. Was wir an der Stelle jetzt vielleicht abschließend auch noch erwähnen können, ist noch eine Anschaffung, die du vor ein paar Jahren gemacht hast. Für die Fahrzeuge, die es vielleicht nicht allein von der Unfallstelle zurück ins Center schaffen.
Ja, den Schleppi.
Weil manchmal kommt mein Mann nämlich von der Arbeit nach Hause und berichtet von Einkäufen, wo ich mich einfach nur frage, wie konnte das passieren? Und wie kann es sein, dass du mein Online-Shopping kritisierst?
Ja, also der Schleppi, ich finde, den kann man überhaupt nicht kritisieren. Also, ein befreundeter Unternehmer hat seinen Betrieb zugemacht, hat gesagt, ja, er geht jetzt quasi in Rente, auch immer, hat sein Unternehmen abgewickelt und er hatte einen Abschlepper. Und dann habe ich mir gedacht, also eigentlich hätte ich gern einen Abschlepper, weil das wäre ja so viel Flexibilität, ja, das passt dir so gut.
Also ein Abschleppfahrzeug.
Ja.
Wirklich einfach wie der ADAC, so ein Abschleppding.
Richtig schönes Rot, ja, der Schleppi. Und das ist halt auch wirklich ein besonderer, der hat eine sehr lange Ladefläche. Das heißt, da können wir easy unsere Transporter hinten drauf machen. Und das hilft uns jetzt natürlich doppelt, ja. Wenn wir einen Unfall haben, können wir unser Fahrzeug da wegschleppen. Wenn wir eine Panne haben, weil vielleicht eine Steckachse durchbricht oder irgendwie am Fahrzeug was kaputt ist, können wir da rausfahren und selber das Fahrzeug abschleppen. Spart uns enorm viele Kosten, weil wir auf externe Abschlepper nicht mehr angewiesen sind. Und wir haben halt die Flexibilität, dass wir immer agieren können. Und zum Beispiel haben wir mit dem halt auch diesen Schrotttouran geholt, mit dem wir dann die Türen umgesetzt haben. Also wirklich absolutes Multi-Use-Vehicle. Bin unglaublich dankbar dafür und jetzt profitieren auch unsere Werkstattkunden davon.
Jetzt mal ehrlich, wie oft wird der benutzt?
Ja. Aber wenn du es brauchst, bist du dankbar, dass du ihn hast. Ja.
Wann war er zuletzt im Einsatz?
Wann war er zuletzt im Einsatz? Das kann ich jetzt so nicht sagen. Der war jetzt echt lange, in der Werkstatt. Aber nee.
Top-Teil.
Also ich stehe hinterm Schleppi, absolut. Definitiv. Also,
ja, dahinter, klar, weil fahren tut er
nicht. Nee, der ist super. Der Schleppi ist echt gut. Ja, ja, ich habe den Schleppi ein bisschen geschädigt.
Ja, stimmt.
Ja, dem ging es jetzt nur so schlecht wegen mir. Also, mein Vater und ich sind zu einem Abschleppeinsatz gefahren. Also, mein Vater hat ja einen LKW-Führerschein.
Wann war das?
Ja, das kann ich jetzt nicht beziffern. Auf jeden Fall. Also der war halt dann geschädigt, haben wir jetzt geschädigt immer ein bisschen benutzt, aber jetzt haben wir gesagt, jetzt nehmen wir das Ganze mal auseinander und reparieren wir ihn. Auf jeden Fall war die Batterie schwach und ich, Genie, habe mit meiner Rot-Grün-Schwäche, also ich sehe halt wirklich Farben extrem schlecht, habe halt das Überbrückungskabel falsch angeschlossen und dann hat es halt einmal komplett durch alle Steuergeräte den Strom durchgeschossen und dann hat der Schleppi wurde ein bisschen mitgenommen. Und jetzt musste man ein bisschen größere Reparaturen an der Elektronik machen, aber jetzt fährt er wieder einmal frei.
Okay, also wenn ihr einen Abschlepper braucht, dann schreibt Andreas auf Instagram.
Ja, wir sind definitiv am Start, ja. Andreas Weinhut, der Schleppi kommt zu euch.
Okay, gut. Ich glaube, jetzt wisst ihr alles, was es zu wissen gibt zu unserem Unfallmanagement.
Also das waren jetzt tatsächlich nur ein Bruchteil der Unfallstories, die ich habe, aber das, glaube ich, passt.
Ich habe ja auch gesagt, jetzt wisst ihr alles zum Unfallmanagement und nicht zu Situationen, in denen lustige Dinge passieren.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.